Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Peter Licht ist Musiker, Schriftsteller, Theatermacher und laut deutschem Feuilleton Universalpoet. Seine Songs machten ihn bekannt, etwa Sonnendeck oder das Lied vom Ende des Kapitalismus.
Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt endlich vorbei.
Das Lied wurde zum Soundtrack der Wirtschaftskrise und verbindet raffiniert Naivität mit gesellschaftskritischer Kante. Mit dem Album Lieder vom Ende des Kapitalismus gelang dem Musiker Peter Licht 2006 der Durchbruch, auch bei einem breiten Publikum. Zeitgenössische Befindlichkeiten sind sein Thema, auch wenn er sich auf der literarischen Bühne bewegt. 2007 nahm Peter Licht am Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil und gewann 2 Auszeichnungen mit seinem kurzen Text »Die Geschichte meiner Einschätzung zu Beginn des dritten Jahrtausend«.
Es ging mir gut. Ich war gesund und ich hatte Geld. Nicht gerade unglaublich viel Geld, aber ich hatte. Ich konnte mir leisten, was ich mir leisten können wollte, und ich konnte auch mal einen Schlag drauflegen. Zwar war der Schlag so groß jetzt nicht, aber immerhin. Ein mittelgroßer Schlag. Okay, sagen wir eher mal an der unteren Grenze von mittel oder vielleicht am oberen Rand von unten. Also auch nicht ganz oben am oberen Rand. Sagen wir in einem gemessenen Abstand zu diesem oberen Rand. Oder vielleicht mit der leichten Tendenz zu mittel. Sprich, ich hatte Mittelgeld. Mittelgeld im Bereich von unten. Obwohl, das müsste ich nochmal genauer fassen. Die natürliche Fruchtfolge vom Geld ist ja das Auf und Ab, und die Natur meines Geldes war wohl doch nicht Mittel, sondern vielleicht ein Tacken in Richtung ein wenig unterhalb von Mittel von unten. Das klingt jetzt ein wenig kompliziert. Um es zu vereinfachen, würde ich sagen, dass man es auch als unten bezeichnen könnte.
Die Welt, die Peter Licht beschreibt, ist in Bewegung. Die Worte sind es auch, und so wandelt sich die finanzielle Situation des erzählenden Ichs von gut zu mittel zu eigentlich schlecht. Dieser Text kommt nun im Theater Basel auf die Bühne, zusammen mit Songs, Textfetzen, die suchend das Heute umkreisen. Und diese suchende Beschreibung von Zuständen, die pflegt Peter Licht auch im Gespräch. Zu Beginn unseres Interviews frage ich ihn zum Auflockern nach der Farbe seines Fahrrads.
Ja, das Fahrrad ist mausgrau. Und noch nicht mal mausgrau, mausbeige. Ich weiß nicht, wie beige Mäuse aussehen, aber es ist ein Stich ins Senfige. So eine Leukoplastfarbe ist das eigentlich. Eine Pflasterfarbe.
Peter Licht schleicht um die Beschreibungen herum, legt sich auf Worte fest, um weiterzugehen. Trotz beträchtlichem Erfolg als Schriftsteller und Musiker ist zur Biografie von Peter Licht nichts bekannt. Nicht einmal sein Gesicht. Es gibt keine Fotos, keine Fernsehauftritte. Und wenn doch, wie etwa in Klagenfurt am Bachmann-Wettbewerb, dann ist der Schriftsteller bloß bis zum Kinn zu sehen. Von Peter Licht ist eigentlich bloß bekannt, dass sich dieser Name zusammenschreibt. Und mein Treffen mit dem Träger dieses zusammengeschriebenen Pseudonyms findet in einem Kölner Café statt. Am Boden Teppiche, in der Vitrine Kuchen. Der schmale Brillenträger neben mir trinkt stilles Mineralwasser. Hinter uns treffen sich ältere Damen und Herren zum gepflegten Kaffeekränzchen. Ich frage Peter Licht, was das für ein Ort sei, dieses Café.
Ja, das ist so ein kleines Altenheim, ein Café hier. Ja, ich finde das sehr schön. Es hat einen guten Klang und man hat hier seine Ruhe.
Sind Sie oft hier?
Ja, ich bin schon hin und wieder hier, ja.
Sie haben auch schon einige Interviews hier gegeben.
Ich habe schon einige Interviews gegeben. Ich finde das als Interviewort sehr schön. Es ist von oben bis unten mit Teppichen ausgekleidet und von daher ist der Klang sehr schön.
Also die Teppiche schätze ich absolut. Aber sonst diese ganzen älteren Damen, älteren Herren, die hier Kuchen essen, ist das ein Ambiente, das sich abhebt von ihrer sonstigen Arbeit, vom Leben, oder ist das sowas ganz Normales?
Also ich lebe jetzt nicht in einem Altenheim, insofern hebt sich das schon ab, aber es hebt sich, finde ich, sehr, sehr angenehm ab. Es ist ganz ruhig, es ist so ein bisschen over, es ist ein bisschen vorbei und das finde ich schön, ja.
Ich spreche Sie als Peter Licht an, weil ich nichts anderes weiß. Peter Licht ist eine Kunstfigur.
der Musik macht. Peter Licht schreibt Texte. Peter Licht ist auch in verschiedenen Theaterprojekten engagiert. Ich sehe jetzt, dass der Mann, der diesen Namen trägt, zumindest künstlerisch trägt, der hat blonde Haare. Ich schätze mal, sie sind Mitte 30. Sie tragen eine Brille. Das ist ein durchaus normales Gesicht. Keins, das man verstecken muss. Trotzdem ist es so, dass sie in einem medialen Kontext ihr Gesicht nicht zeigen. Es gibt keine Bilder, es gibt keine Filmaufnahmen und wenn es die gibt, dann wird das Gesicht versteckt, sehr kunstvoll versteckt, hinter Tassen oder so. Was ist dieses Problem mit der medialen Präsenz eines Gesichts?
Ich empfinde das jetzt nicht als Verstecken, was ich mache. Ich bin auch viel auf Konzerten unterwegs und da bin ich ganz normal unterwegs, kann mich jeder sehen. Aber eben dermaßen viele Bilder und die Bilderwelt ist so, hat so ein eigenes Leben, wo ich irgendwie gerne Grenzen von Verfügbarkeit einfach klar machen möchte oder auch für mich selber definieren möchte. Und hat nichts mit Verstecken zu tun, sondern mit einer eigenen Bilderwelt, die dadurch entsteht. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu meinen Sachen, die dabei rauskommen. Die sind auch vielleicht auch so. Ich singe nicht von mir. Ich singe auch, wenn ich da ich singe. Oder das bin natürlich nicht ich. Ich weiß aber nicht genau, wer das jetzt sein soll. Aber es ist auf jeden Fall nicht meine Biografie, die ich versinge oder vertexte. Und so. Ich fühle mich da eher wie so ein Lackmuspapier, was irgendwo drin hängt und was erlebt und als Teil eines Ganzen. Und in einem gesamten Schwarm unterwegs seiend. So. Ich empfinde mich als Teil des Schwarms und meine Texte handeln davon und der Schwarm hat auch kein klares Gesicht. Das Gesicht ist eher eine Fiktion. Und eine Biografie ist eine Fiktion. Ich fühle mich dadurch einfach freier. Es geht letztendlich natürlich auch um Freisein.
Was bedeutet denn das für die Texte konkret? Heißt denn das auch, dass die Texte eigentlich stärker so als objektiv wahrgenommen werden oder als vielleicht so seismografische Niederschläge?
Ja, also dass ich mir auch oft so vorkomme, dass ich das jetzt nicht großartig erfinde, was ich da mache, sondern dass das einfach vorbeigeflogen kommt, dass das alles schon da ist und dass ich das dann eben nehme und in eine Form bringe.
Also mehr sammeln als schaffen.
Ja, es gibt ja andere Schriftsteller oder Künstler, die jetzt sehr viel am Sammeln sind. So empfinde ich mich nicht. Ich bin jetzt kein, der jetzt wirklich so eine naturgetreue Abbildung oder irgendeine Sammlung machen würde. Aber ich, es liegen verschiedene Dinge am Wegesrand, die ich mir dann nehme und die dann da sind. So. Aber als Sammler würde ich mich nicht sehen, nee.
Mich interessiert noch ein Punkt, Sie haben den vorher angesprochen. Also Sie haben gesagt, es geht nicht um Verstecken. Als Musiker stehen Sie auf der Bühne mit einer Band, Sie geben Konzerte, das ist klar. Was ist der Unterschied da? Ich meine, ist das irgendwie ein Rahmen und ein Kontext und ein Erlebnisraum, der das möglicher macht?
Ja klar, also die Situation eines Konzertes ist eine sehr direkte und irgendwie auch eine wahrhaftige. Es passiert das, was passiert. Und das ist natürlich nicht so, wenn ich meine Stimme auf eine CD gebe oder wenn man ins Medium abtaucht. Ne? Alleine dieses Interview ist natürlich viele Abstraktionsebenen, die sich da ergeben und bei den Bildermedien noch mehr. Und ich habe theoretisch wenigstens, oder, ja, das ist auch so, wenn ich ein Konzert mache, habe ich ja ein konkretes Gegenüber, da sitzt tatsächlich jemand und der guckt mich dann eben an, wie ich das mache. Und ich gucke den eben auch an. Und da habe ich diese ganz klare 1:1 Situation, wo es dann auch folgerichtig ist, dass ich dann da auch einfach bin. Aber wenn ich in einem Massenmedium unterwegs bin, dann bin ich da nicht. Und dann entwickelt das eben so sein eigenes Leben, ein Bild von mir oder die Idee oder das Brand oder was weiß ich von mir geht auf eine Reise und entzieht sich mir, was ich vielleicht nicht möchte oder was ich vielleicht extrem möchte, ich weiß es nicht. Wenn man das jetzt konkret macht, man hat bestimmte Bilder im Kopf, man schreibt ein Lied, man singt das, man nimmt es auf und veröffentlicht es, dann ist das dieser ganze Veröffentlichungs- und Kommunikationszusammenhang ein absolut absurdes Phänomen, weil es ja auch eben von inneren Bildern, von sehr privaten Dingen handelt auch. Die Stimme ist privat, Musik ist privat, ist emotional und das ist aber alles gar nicht privat und ist auch gar nicht emotional und ist eben nicht so, wie es ist. Und dann war das für mich der folgerichtige Schritt, sagen, dann ist es eben auch nicht so, wie es ist, wenn ich mit Bildern unterwegs bin.
Peter Lichts Lieder und Texte handeln nicht von ihrem Autor. Und darum gibt der auch seinen Kopf für den medialen Zirkus nicht her. Seit 2003 hat sich Peter Licht neben der Tätigkeit als Musiker und Schriftsteller auch am Theater engagiert. Nicht irgendwo, sondern gleich an den Münchner Kammerspielen. Dort war er an 3 Projekten beteiligt, schrieb Texte, führte Regie. Peter Lichts Blick aufs Heute interessiert nicht nur in der Indie-Pop-Szene, sondern auch im Theater. Seine Texte, Textfetzen, seine Songs kommen als Collagen in Projekten auf die Bühne. Ich frage nach den Unterschieden der diversen künstlerischen Tätigkeiten des Peter Licht. Und der sagt, ob Musiker, Schriftsteller oder Theatermacher, große Unterschiede gäbe es nicht, im Gegenteil. Vor allem Singen und Schreiben liegen nahe beieinander.
Den Begriff des Liedes und des Singens finde ich schon sehr faszinierend. Und das, also der Gesang, ne, das ist ja eben auch ein Gesang, der eben vielleicht gar nicht richtig mit Melodie gesungen ist, sondern das Lied, das sich singt über dieser Welt. Oder wie Walt Whitman eben, ich singe Amerika, so als Text. Und das finde ich sehr faszinierend, was sich alles so singt. Und das hört auch nicht auf, dass ich ganz oft immer wieder auf dieses Bild des Singens komme, von Texten auch, die sich von selber singen. Und dann ist dann eben der zweite Schritt, dass man dann auch tatsächlich anfängt zu singen und dem eine Melodie gibt. Es gab wahrscheinlich auch mal einen Gesang, noch bevor es richtige Melodien gab. Und das Sprache und Gesang hat ja auch was miteinander zu tun. Natürlich ist in jeder Sprache eine Melodie drin, auch wenn sie nur gesprochen ist. Das ist wie jemand, der fliegen lernen möchte und der baut sich irgendwelche Flügel und rennt dann so lange übers Feld, bis es dann abhebt und dann wirklich ein Gesang zustande kommt und davor ist aber eigentlich auch schon am Fliegen. So.
Ist dann jeder Text von Ihnen eigentlich ein Song?
Nee, das nicht. Also ich schreibe eben gerade fürs Theater und da gibt es eben auch Dialoge und jetzt bei einem Dialog, wo es so ziemlich hin und her genuschelt wird, da wüsste ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich, ja, das ist dann eher weniger ein Song, aber man kann eigentlich aus jedem Text einen Song machen. Dann durch Eindampfen, Ausdampfen oder bestimmte Worte so lange wiederholen, bis sie dann anfangen zu fliegen und bis es dann ein Lied wird.
Ist Ihnen dieses dialogische Schreiben, das Sie jetzt quasi mit dramatischen Texten ausprobieren, daran arbeiten, ist das was neu ist für Sie?
Ja, das ist schon noch was anderes. Also das sind zwei ziemlich unterschiedliche Dinge. Der Monolog, die Innenwelt, wo so ein Bewusstsein sich veräußert und dann eben das Hin und Her. Das sind eigentlich schon zwei grundverschiedene Dinge, das stimmt.
Woran knabbern Sie?
Woran knabber ich? Ich knabber daran, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ich weiß es nicht. Ich finde es interessant, was der tatsächliche Inhalt von Gesprächen ist. Worüber wird wirklich gesprochen, wenn gesprochen wird? Und was für Urlaute entstehen eigentlich dann dabei? Die dann auch mit vielen Begründungen und was kann man alles begründen? Man kann ja alles begründen und man kann alles herleiten und alles in Beziehung setzen. Aber letztendlich, wenn man das mal so richtig runterkocht oder so guckt, wovon handelt es eigentlich? Ist es wahrscheinlich irgendwie ein animalisches Gegrunze, von dem es handelt. Das ist dann eben ich und ich will. Aber was das jetzt ist, ist eigentlich auch schon fast wieder austauschbar. Das heißt eigentlich nur so ein Signalgeber, hier bin ich. Das ist so, was einen Dialog ausmacht. Hallo, hier bin ich, und der andere sagt, hallo, hier bin ich. Und das finde ich ganz interessant.
Heißt das, dass in diesen dramatischen Texten auch, dass es schlussendlich jetzt auch um einfachere Themen geht? Wenn da zwei sich begegnen und sagen, hallo, ich bin erstmal ich, hallo, ich bin erstmal ich, dann ist das was anderes als so diese zeitgenössische, was ist jetzt Befindlichkeit, die ich in Ihren bisherigen Texten gefunden habe?
Also ich würde da jetzt auch keinen Unterschied sehen. Also das ist die zeitgenössische Befindlichkeit. Ja, wo man sich die Rudimente, wo ich die versuche zu betrachten. Das ist jetzt gerade ein Ding, an dem ich jetzt heute gerade dran bin. Und ich weiß eben nicht, ob das funktioniert, ob es nicht auch entsetzlich langweilig ist. Und ich liebe auch den Schwall der Themen und der Worte und immer wieder eine neue Idee und so eine Verästelung, wo dann vielleicht aber auch das Resultat davon dann eben ist, dass eigentlich nur das Signal gesendet wird, hier bin ich. Mit welchem Inhalt ich mich jetzt auch immer anreichere, der wie so ein Durchlauferhitzer durch mein Bewusstsein, durch meinen Mund, durch mein Herz geht. Aber das ist eigentlich das Einzige, was bleibt. Ich bin ein großer Freund auch von diesen Schwafelagen, die ich da entwerfe und die ich wahrscheinlich auch so mache. Deshalb würde ich da das nicht trennen, dass das eine die einfachen Dinge sind und das andere sind die das andere sind die komplexen Themen oder so. Das ist ja eigentlich sehr komplex, die Behauptung, hier bin ich. Da steckt ja schon ein verdammtes Universum. Ja.
In Basel kommt jetzt einer ihrer Texte auf die Bühne. Die Geschichte meiner Einschätzung zu Beginn des dritten Jahrtausends. Der Abend wird nicht nur aus diesem Text bestehen, da werden Songs von Ihnen dazu kompiliert, einzelne Ausschnitte aus Ihrem ersten Buch auch. Ich fand es interessant, was Sie gesagt haben, dass dieses Ich und diese Behauptung, ich bin oder ich bin ich, dass die eigentlich so ein Ausgangspunkt ist für alle Texte. Was mir aufgefallen ist, als ich diesen Text gelesen habe, ist, dass daneben eigentlich alles relativ ist. Konkretes Beispiel, es fängt an, in welcher finanziellen Situation stecke ich oder in was ist für ein Wetter. Und das fängt eigentlich immer an mit der Feststellung, ist es eigentlich gut? Dann kommt über drei Seiten die totale Katastrophe und dann ist das Fazit so auf, ja, ist nicht alles picobello, aber eigentlich ganz okay. Was ist denn das für ein... Was ist
umgekehrt. Es gibt auch Stellen auch in dem Buch, das ist ein bisschen untergegangen, wo es genau umgekehrt ist. Dann ist es erstmal die totale Katastrophe und dann relativiert sich die Katastrophe, bis der utopische, maximale Glückszustand da entsteht.
Das ist ja. Dann die Frühstücksszene, oder?
Das ist die Frühstücksszene, das ist auch die Liebesszene, die da noch ist. Das war mir ganz wichtig, dass es eigentlich, es geht ja nicht darum zu sagen, die verlogene, doofe Gesellschaft baut sich den Zwang auf, einfach alles toll zu finden und am Ende ist aber gar nicht alles toll und ich, der große Durchschauer des Weltzusammenhangs, reiße dem Geplapper die Maske von der Fratze und sage, ihr sagt, alles ist toll, es ist aber letztendlich eine kaputte, von Termiten zerfressene Welt, so. Sondern es geht eher um das Kippmoment des Bewusstseins, dass ich in dieser Sekunde jetzt hier sitze und ich fühle mich so und 10 Minuten später fühle ich mich schon wieder so und es beginnt was Neues und es endet was Altes und es beginnt dann wieder was und es ist dieses ganze Kippen. Man kann natürlich nie sagen, ich bin glücklich oder ich bin unglücklich, sondern das kippt und alle Themen, alle Gefühlszustände und auch der ganze Wahnsinn an öffentlichen an Themen und an Bewusstsein, was so unterwegs ist, das ist die ganze Zeit am Kippen. Das sind wie so Tänze, die aufgeführt werden. Umweltproblematik, Ozonloch, Irakkrieg, Hartz IV, Finanzkrise, meine Güte, das ist ja Wahnsinn, ne? Finanzkrise. Vor einem Jahr wusste noch keiner, dass jetzt die Welt am Abgrund steht. Dann auf einmal wusste das jeder und jetzt auf einmal ist es auch echt wieder eigentlich ganz okay so. Das ist so ein flirrendes, hochnervöses Gebilde und man hängt sich da wie in so einen Lift, so eine Gedankenspur rein und fährt ab.
Die Frage ist, was macht denn das mit dem Ich? Also ist es nicht so, dass da Finanzkrise sein kann und einmal ist irgendwie Ozonloch-Thema, danach ist Rohstoff-Thema, aber dass das Ich nicht mehr benennen kann, wie es ihm geht, das ist doch eine totale Krise.
Ja, das ist so ein bisschen wie diese Atommodelle, wo das Modell, wenn ich das richtig verstanden habe, davon handelt, dass man nicht sagen kann, wo jetzt der Atomkern gerade im Moment ist. Man kann ihn nicht lokalisieren, sondern der ist unterwegs. Trotzdem ist das und ist auch gegenständlich, aber es ist permanent flirrend und unterwegs. Ja, vielleicht ist ja überhaupt ein Begriff wie Existenz, ist vielleicht auch eine Definition von Krise. Existenz heißt immer, es könnte auch nicht existieren und die Existenz heißt eigentlich auch, es ist auch die Bedrohung von Existenz und ein krisenhafter Zustand. Deshalb ist es, wenn Sie jetzt einwerfen, ob das nicht das Ich nicht festlegen könnte, ob das nicht ein krisenhafter Zustand wäre, aber sehr wohl. Natürlich ist es ein krisenhafter Zustand, aber in was für einem anderen Zustand sollte der Mensch sein als in einer Krise, kann man natürlich auch sagen. Aber es ist auch eine schöne Krise, also eine Blüte. Ne? Blüte ist ja auch Krise, weil die ja schon drin hat, dass diese Schönheit stirbt und dass es vorbei ist und dass aber auch wieder, dass es wieder neu weitergeht und so.
Die Schönheit der Krise, die Endlichkeit der Existenz.
Peter Licht ist um große Themen nicht verlegen. Und er ist ein Relativierungskünstler mit Freude an den kleinen Dingen. Glücksinseln tauchen in den Texten und Songs von Peter Licht auf. Frühstücksszenen etwa. Die Freude über einen gelungenen Reim. Und dann wird wieder abgetaucht in die Beschreibung eines heutigen Lebens ohne große Ideen, ohne Sicherheit, nur der Relativierung hingegeben. Ich frage Peter Licht, ob es keinen Kern gibt, der von den Relativierungen ausgenommen ist. Nö, sagt er trocken.
Wo sollte ein Kern sein? Ne? Das ist eigentlich ein mechanistisches Bild, auch eine Setzung, dass es einen Kern geben soll. Also ich glaube, dass es keinen Kern gibt. Wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, natürlich ich mir sofort wieder ins Wort fallen könnte. Was ein Quatsch. Natürlich gibt es einen Kern. Es gibt eine Grundströmung, wie jetzt ein Mensch zum Beispiel ist. Was ist das für ein Mensch? Das ist ja nicht total beliebig, natürlich. Menschen sind so oder so. Aber es ist sehr diffus. Es ist mehr so eine Wolke, was ein Mensch ist.
Hat das nicht auch was unglaublich Pathetisches?
Ja, natürlich. Also ich bin ein großer Fan des Pathos. Für diese Kapitalismusplatte hatte ich mir dann so das Go gegeben, einfach auch, dass das große Räume sind, von denen es handelt. Das war schon das Ziel da, also das so weit aufzublasen, wie irgendwie geht. Und das ist dann auch eben auch Pathos. Für die letzte und auch für die jetzige Platte eigentlich war auch so der Ansatz, so ein Begriff wie Erbauung dadurch herzustellen. Das darf, das soll, das möge erbaulich sein. Ich möchte da keine Depression ausbreiten, sondern es soll erbauen.
Darf ich unter erbauen auch verstehen, dass man sagt, es darf durchaus auch unterhalten?
Das ist jetzt noch was anderes als erbauen, aber auf jeden Fall. Ich finde, wenn es nicht unterhält, dann ist es gescheitert eigentlich.
Ich glaube, Sie haben ein unglaubliches Flair, mit Sprachspielen zu arbeiten, mit Reimen zu arbeiten, sehr poppige Refrains zu machen. Hat was Unterhaltsames, hat was Tanzbares auch. Stellte sich dann für mich die Frage, was ist so mit dieser Furcht vor der Banalität? Das sollen ja kluge Popsongs sein.
Nee, das sollen keine klugen Popsongs sein. Ich habe keine Furcht davor, dass das banal ist. Und wenn es banal ist, dann ist es banal. Also ich finde, banal ist okay.
Keine Technik, irgendwie Widerhaken zu platzieren oder...
Ja, da sind natürlich überall Widerhaken drin, das stimmt, klar. Was ist denn banal?
Banal ist zum Beispiel die Glücksvorstellung beim Frühstück.
Zwei Eier und Eubos-Tee.
Ja. Das ist banal, das stimmt. Und das gehört da genau hin. Also ich finde es genau richtig. Tatsächlich ist natürlich aber auch ein wirkliches Frühstück im Sonnenschein eine wunderbare Sache. Ja, in seiner Banalität und so ist es großartig, ne? Wahrscheinlich ist Pathos auch verknüpft mit Banalität.
Die menschliche Existenz als Konsument ist Thema dieses Songs. Andere Lieder, Texte von Peter Licht beschäftigen sich mit dem Ende des Kapitalismus, dem Ende aller Utopie, dem Ende des Individualismus. Der ist bloß noch ein Konzept für Werbefachleute. So schwer das alles ist, bei Peter Licht klingt es leicht, unterhaltsam.
Das mag ich sehr, so, ne? Das von diesen großen, den schwärzesten Dingen so daher zu singen, wie alles so vorbeifliegt und so eine Leichtigkeit hat. Und das ist natürlich ein ganz einfacher Trick, Ich singe leicht von schweren Dingen.
Ist das so die zeitgenössische Form von, ich glaube, Engagement ist das falsche Wort, mir fällt aber nichts anderes ein. Ist es diese Möglichkeit, noch teilnehmender Betrachter zu sein quasi?
Ja, ich bin auf jeden Fall teilnehmender Betrachter. Also ich bin mehr Teilnehmer als Betrachter. Ich bin da nicht draußen, ich bin da nicht aus dem Zusammenhang raus. Ich blicke nicht von irgendeiner Warte auf das Ganze ab. Das handelt natürlich alles von mir auch, von dem, was ich erlebe. Ich bin da nicht draußen. Ich kann da keine Deutung von außen geben oder eine Bewertung. Obwohl das vielleicht auch falsch ist. Bewerten tue ich das schon. Und ich möchte das auch bewerten. Und wo wir gerade drüber sprachen, über diesen Trick. Es geht mir nicht um Ironie. Also ich verstehe das eigentlich immer als ein Missverständnis, wenn das als ironische Musik gesehen wird. Ich möchte mich nicht distanzieren von dem, was ich da tue. Ich bin genau das.
Also ich habe einen Refrain im Kopf, beipflichten, okay finden. Das wird im Refrain zu bei, hey, 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 okay, yay, 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 yay finden. Und da denke ich, ich kann das nicht anders hören als ironisch.
Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Also das war jetzt das Ja-Sager-Lied und das beschreibt eben die Geisteshaltung, Ja zu sagen, beizupflichten und mitzugehen. Ob das jetzt ironisch ist, das entsteht beim Hörer dann. Wenn er das jetzt als Ironie betrachtet, dann ist das Ironie. Und wenn jemand anders das als 1:1 sieht, dann ist es das. Für mich ist dieses Lied zum Beispiel keine ironische Auseinandersetzung. Obwohl es natürlich aus einem Witz auch entstanden ist. Auch super sagen, ne? Es wird eben sehr viel super gesagt. Mir passierte das mal in der Bahn. Da stürzte eine Frau bepackt mit Taschen, hatte mit letzter Kraft noch den Zug erreicht und stürzte der Länge nach dahin. Dann hob ihr jemand die Tasche auf und dann das Erste, was sie nach diesem monströsen Sturz sagte, war super. Super, super sagen. Das ist großartig. Aber dieses Lied, ne, also von dem Begriff Ironie, da möchte ich mich gerne komplett abtrennen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.